Diese Ausstellung in der Albertina ist eine ganz spannende, interessante Untersuchung dieser reisenden und notierenden Künstler des ausgehenden 18. und 19. Jahrhunderts.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Der Sommer ist ja bekanntlicherweise eine beliebte Reisezeit und somit macht es durchaus Sinn, dass die Albertina eine Ausstellung zeigt, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Fernweh heißt die Ausstellung, 130 Aquarelle und Papierarbeiten aus den eigenen Beständen, kuratiert von Elisabeth Dutz. Der Sommer ist natürlich auch die Zeit für ein bisschen innehalten, pausieren. Beim Podcast tun wir das nicht. Wir werden weiterhin im gewohnten zweiwöchigen Rhythmus liefern und haben dementsprechend auch schon was vorproduziert. Ich wünsche euch da draußen also einen schönen Sommer und jetzt einmal viel Spaß beim Hören der aktuellen Folge. Und die Einstiegsfrage, ja, die liegt ja dann irgendwie auf der Hand. Sag, hast du Fernweh? Und wenn ja, was ist dein Sehnsuchtsort?
Also, mein Sehnsuchtsort ist wie der so vieler europäischer Maler des 18. und 19. Jahrhunderts, natürlich der Süden.
Bitte konkreter zu werden. Ich meine, ich weiß natürlich, wo es dich immer wieder hinzieht.
Da vor allem Italien. Ja. Also da bin ich wahrscheinlich ganz konservativ gestrickt. Die Sehnsucht des deutschsprachigen oder der deutschsprachigen Menschen nach den Zentren der Kunst und der Kunstgeschichte kumuliert einfach in Italien.
Mhm. Aber wir sprechen heute über eine Ausstellung in der Albertina.
Ja.
Sie trägt nämlich den Titel Fernweh.
Untertitel Künstlerinnen auf Reisen.
Mhm. Und ich habe dich schon in der Ausstellung gefragt, oder wir haben das kurz angerissen. Jetzt wissen wir, der Johann Wolfgang von Goethe, der ist im Herbst 1786 aufgebrochen und ist im Frühsommer des Folgejahres zurückgekommen.
Ja.
Das heißt, er hat sich da 10 Monate Zeit gelassen, um Italien zu
verreisen. Für seine italienische Reise, ja.
Das ist natürlich heutzutage fast undenkbar, nicht? Wenn man heute sagt, man schaut sich ein bisschen was an in Italien, dann ist man da vielleicht so 2 Wochen unterwegs.
Ja.
Und war das, ich meine, schön wäre das natürlich schon. Ja? Würdest du gerne auf Goethes Spuren wandeln?
Naja, zweifelsohne. Wobei man sagen muss, das war damals und dann vor allem auch im 19. Jahrhundert durchaus üblich. Das war die Grand Tour, die wohl, junge Leute als Teil ihrer Ausbildung genossen haben, von England ausgehend, aber natürlich nicht nur von England ausgehend, dass man auf ausgedehnten Reisen vor allem Italien, das ja als Zentrum der Kultur gegolten hat, mit Recht, kennenlernt. Und natürlich bedingt durch...
Auch als Wiege?
Auch Wiege. Du musst dir vorstellen, Musik, Literatur, Malerei hat alles als Erbe ein bisschen, also als Erbe der Römer und dann natürlich auch selbstständige Entwicklung der italienischen Stadtstaaten hat schon seine Heimat dort. Und geschuldet den Verkehrsmitteln, geschuldet den Umständen, war das halt nicht möglich in 14 Tagen, sondern der war in 14 Tagen, wenn er in Weimar weggefahren, in Frankfurt weggefahren ist, der gute Goethe.
War in Wien.
War er vielleicht am Brenner oder die haben ja auch immer ordentlich genächtigt. Und Goethe ist übrigens, fällt mir gerade ein, wie er am Gardasee war, in Malcesine ist er ja verhaftet worden, weil die Polizei geglaubt hat, er ist ein Spion, weil er dort gesessen ist, und da sind wir schon beim Thema, und gezeichnet hat. Mhm. Und die alte Fortifikation von Malcesine, also die alte Burg, galt natürlich als militärisches Thema, Sujet. Jetzt, und da haben sie ihn wirklich verhaftet. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich eingesperrt war, aber er ist verhaftet worden.
Mhm. Ich denke mir das immer wieder, bei dem Punkt möchte ich kurz einhaken, wenn ich so versuche, in Ausstellungen so hinter die Bilder zu schauen, auch so, wie sind sie aufgehängt, die Rahmendicke. Also wenn man versucht, so ein bisschen mehr als das, was man halt von vorne sieht, zu entdecken, habe ich immer so das Gefühl, wenn jetzt jemand über die Überwachungskamera sieht, dass ich da Bilderaufhängungen checke, ob ich dann nicht sofort Aufmerksamkeit
erwecke. Ich glaube, du wirst geführt im gefährdeten, Gefährderregister.
Der Gieser ist schon wieder da.
Irgendwann wird was fehlen und dann wird man bei dir. Nein, aber jetzt im Ernst, diese Ausstellung in der Albertina ist eine ganz spannende, interessante Untersuchung dieser reisenden und notierenden Künstler des ausgehenden 18. und 19. Jahrhunderts. Und quasi nebenbei, und das ist für mich irgendwie ein Benefit, es lehrt uns die Entwicklungsgeschichte der Landschaftsmalerei ein bisschen zu kapieren. Denn Landschaft war bis weit ins 18. Jahrhundert hinein, außer ein bisschen bei den Niederländern, aber die war auch verbrämt durch dann waren irgendwelche kleine Figuren dort oder so irgendwas, war Landschaft eher ein Beiwerk. Mhm. Nicht? Und jetzt wird die Landschaft und werden die besonderen Punkte in der Landschaft werden zu Hauptdarstellern.
Mhm. Und in dem Fall auch zum Hauptthema der Ausstellung. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Hat die Kuratorin, die Elisabeth Dutz, die wird sich Gedanken gemacht haben zu dieser Ausstellung, Fernweh, was könnte man da reinnehmen? Und dann ist sie in den tiefen Speicher der Albertina gegangen und hat dort aus dem Vollen.
Na wunderbar.
Kann also dort aus dem Vollen schaffen.
Das macht dann ganz neidig. Ne? Ja. Der Ausstellung einfach aus den Beständen der Albertina, das muss man auch sagen, es ist keine zusammengesammelte Ausstellung oder ausgeborgte, sondern einfach so aus dem, was das Haus bietet. Und es ist natürlich außerordentlich qualitätvoll und überraschend, und was da alles vorhanden ist.
Jetzt könnten die ja wahrscheinlich das ganze Haus bespielen, also aus diesen Beständen. Da gibt es ja wahrscheinlich zig oder hunderte weitere Blätter, die auch in diesen Kontext gestellt werden hätten können. Manche Arbeiten aus der Ausstellung hat man jetzt in den letzten Jahren schon immer wieder mal gesehen. Es gibt natürlich auch die großen Namen österreichischer Künstler, Rudolf von Audi, die Familie Alt, da war erst vor ein paar Jahren der Familie Alt eine Ausstellung gewidmet. Aber es sind auch ein paar Sachen zu sehen, die sicherlich seit Jahren das erste Mal wieder ausgestellt wurden in der Albertina.
Ja.
Und das freut mich natürlich auch. Ja?
Weil dieser vielfältige Zugang, nicht? Also die natürlich, wir kennen in der österreichischen Malerei als besonderen Schub für die Landschaftsmalerei dieses Interesse des Kaiserhauses, die zum Beispiel die Familie Alt beauftragt hat mit den
Guckkastenbildern
in der ganzen Monarchie, aber auch in Italien herumzureisen und die schönsten Orte in prachtvollen Aquarellen heimzuholen. Das Ganze basiert aber, soweit ich es weiß, auf einer englischen Erfindung oder einer englischen einem englischen Unterfangen, dass nämlich die Engländer schon im späten 18. Jahrhundert, um 1800, dann nach 1800 in Europa und in der Welt herumgefahren sind und Landschaftsaufnahmen gemacht haben. Fotoapparate hat es noch nicht gegeben, die Fotografie war nicht, aber es war das Bedürfnis da. Sie wollten als ein frühes Stadium des Historismus, das hat zwar nichts mit Historismus, aber mit der Wissenschaftlichkeit zu tun, sie wollten einfach die Dinge so darstellen und mit nach Haus bringen, wie sie ausschauen. Mhm. Diese Neugier, das dann da geführt hat zu Leuten wie Sven Hedin oder diesen ganzen Expeditionsgeschichten. Mhm. Aber da gab es ja auch bei uns Expeditionen, nicht mit der Novara, also Leute wie der Thomas Ender oder der Seleni, die haben dann diese großen Expeditionen begleitet und dann halt aus Brasilien oder aus Jakarta oder was immer Blätter mit nach Haus gebracht. Für ein Publikum, das sehr neugierig war und sonst keine Informationen hatte. Mhm. Also es war dieses Fernweh war auch ein Betätigungsfeld für Reportage.
Mhm. Aber jetzt sind natürlich die Menschen damals für die war ja wahrscheinlich das Matterhorn genauso unerreichbar wie der Kilimanjaro oder der Mount Everest.
Ja.
Und trotzdem war das etwas, was sich dann erst, sind diese Kreise einfach größer geworden am Anfang? Also der, und der Erzherzog Johann war vielleicht noch ein bisschen so eher so in Österreich unterwegs oder in den angrenzenden Ländern und dann sind die durch die Erweiterung der Reisemöglichkeiten dann einfach
die
Welt erobert.
Aber es ist, die Ambition ist die gleiche, das Welterobern, diese Expeditionslust, das Entdecken, es waren ja damals auch, was weiß ich, ganze Kontinente noch relativ viele weiße Flecken und die Leute haben also, der negative Anteil war dann also der Kolonialismus, aber dieses Interesse und dieses Sammeln einer, wie der Humboldt, der da in der Weltgeschichte herumfährt und tausende, hunderttausende Objekte mit nach Hause bringt, um sie zu systematisch dann als Illustration für seine Reisen auszustellen oder in Museen zu deponieren. Das fehlt mir sogar ein bisschen bei der Ausstellung, dass darauf nicht so hingewiesen wird. Das war eine generelle Grundambition. Schauen, wie es woanders anschaut. Parallel zu schauen, wie hat es früher ausgeschaut. Also der Historismus im 19. Jahrhundert ist aus einer ganz ähnlichen Neugierde gewachsen, wie schaut es in, was weiß ich, in Timbuktu aus oder in Australien oder wo immer.
Wir haben ja unlängst hier auch gesprochen über die Biedermeier-Ausstellung im Leopold-Museum. Und dort hängt ja eine sehr schöne Pasterze vom Thomas Ender.
Ja.
Und jetzt in der Albertina hängt dort ein sehr schönes Aquarell vom Thomas Ender mit dem Matterhorn.
Ja.
Wenn ich dann so vor so einem Bild stehe, dann geht es mir ja nur ums Bild, dann ist mir relativ wurscht, welche Geschichte erzählt wird oder warum oder in welchem Kontext. Aber in dem Fall ist einmal die Pasterze im Leopold-Museum ein Beispiel dieser österreichischen Biedermeier-Malerei und einmal könnte aber auch genau dieses Bild ja auch in der Albertina hängen, weil es ja um was Ähnliches geht.
Ja.
Wie sehr siehst du denn da so eine didaktische Aufgabe erfüllt, jetzt durch so eine Ausstellung Fernweh? Oder glaubst du, reagieren die Menschen dann unterschiedlich drauf? Weil für mich geht es immer nur ums Bild.
Das ist schon richtig. Du bist natürlich Spezialist und Fachmann und so weiter. Im Leopold-Museum war es eine Epochenschilderung, sage ich einmal. Biedermeier als Epoche.
Weil da gab es ja dann auch aus dem Orient das Sattler oder der.
Diese Nil. Ach so, an Geschichten und so weiter, ja. Nein, also im Leopold-Museum war es eine Epochenschilderung. Und bei dieser Fernwehgeschichte, die ja nichts mit Epochen zu tun hat, das fängt ja schon im 18. Jahrhundert an, bei den Italienern, bei den Franzosen, auch ein bisschen nicht so sehr, bei den Engländern, ist es ein eigentlich aufs Motiv ausgerichtete Ausstellung, nicht? Was muss es sein? Es muss fremdländisch sein, es muss pittoresk sein und es muss erzählerisch sein. Das sind diese drei Aspekte, weil erzählerisch muss es, weil es die Bedürfnisse der Daheimgebliebenen befriedigt. Und das war auch eine Mode. Ne? Mhm. Also plötzlich sind alle gefahren und haben Dinge mit nach Hause gebracht. Und diese Systematisierung, das ganze 19. Jahrhundert war ja auch ein Jahrhundert der Systematisierung. Die Lehrstühle sind gefunden, die Wissenschaften haben sich quasi erst entwickelt und formuliert. Und da gab es eben, was weiß ich, Geografie bedingt, Volkskunde bedingt etc. Dinge, die da ganz wesentlich waren.
Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, vor ein paar Jahren gab es eine Landesausstellung in der Schallerburg, die Reiselust, glaube ich, hat das geheißen. Da ging es ja auch dann darum, vor allem auch diesen Brückenschlag zu machen in die Jetztzeit, in die Gegenwart. Wie gehen wir heute damit um?
Ja.
Wenn wir heute nach Italien fahren, da machen wir ein Foto mit dem Handy.
Ja.
Also wir dokumentieren ja auch das, was wir tun. Das fehlt natürlich jetzt in der Albertina, auch natürlich klarerweise.
Ja.
Es ist ein historischer Blick auf dieses Weltentdecken.
Es ist ein Blick in die Kinderstube, sage ich einmal. Nicht? In die Kinderstube der Reisefreude und der Entdeckerfreude. Und daher ist es auch so, also für alle, die Empfehlung ist wirklich, weil es eine tolle Ausstellung ist, es ist aber so, dass wir natürlich dort auf der einen Seite sehr viel Illustration haben auch ein bisschen Kunst. Es ist jetzt nicht so, dass also die, ich würde mal sagen, der überwiegende Teil der Dinge, die man sieht, ist eine sehr solide Illustration der Dinge, die man sieht. Und wenn man strengen Maßstab ansetzt, wirkliche Kunst oder Künstler findet man jetzt nicht so. Ja. Es fehlt mir auch ein paar, nicht? Weil es ist für mich nicht erklärbar, dass zwar Wiesinger Florian oder Skizzenbücher von der Tina Blau oder wer immer, aber zum Beispiel kein Schindler ist, nicht?
Oder Hörmann.
Oder Hörmann, nicht? Die, also man könnte Schindler, Ragusa oder auch wenn er in Sylt war oder der Hörmann aus Taormina in Sizilien war, das wären ja auch tolle Motive gewesen. Aber gut, da mag vielleicht auch das vorhandene Material sein.
Nicht.
Ja. Und wenn wir gleich dabei sind, ein bisschen zu kritisieren, bei manchen Dingen denke ich mir, da wurde vielleicht traditionell überkommene, und da jetzt sage ich es absichtlich, Vorurteile einfach wiederholt oder weitergeschrieben, weil die Tina Blau war alles, nur sie war keine Schülerin vom Schindler. Sie war seine Freundin, sie waren miteinander unterwegs, während die Wiesinger war eine Schülerin. Oder dann auch so andere Kleinigkeiten, St. Wolfgang bei Ischl ist schon ein bisschen eigenartige, das wäre so, ich kann mal sagen, St. Wolfgang bei St. Gilgen oder ja. St. Wolfgang bei Salzburg.
Aber vielleicht ist das ein Originaltitel, den der, war das ein Ender? Nein, was war das? Ein Alt, wissen wir jetzt nicht, oder? Alt, Jakob Alt?
Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Nein, aber es war jedenfalls eigenartig. Die vielleicht der Verwirrung, die Zeit selber noch hatte, geschuldet.
Mhm.
Aber man könnte das natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich noch korrigieren. Das ist ja kein Problem.
Ein bisschen Kunst und viel Topografie.
Ja, ja.
Wenn natürlich diese beiden, wenn das zusammenfällt. Ja. Ich meine, wir reden ja als Kunsthändler immer von den glücklichen Momenten,
ja.
Wenn ein guter Künstler mit einem schönen Motiv,
ja.
In einem guten
ja.
Zustand.
Ja, naja, das Herz geht dann auf bei Rudolf von Alt, nicht?
Ja. Genau, also ich glaube, wir haben dasselbe Blatt ein bisschen im Kopf.
Ja.
Also Venedig spielt heute auch eine riesengroße Rolle. Heute fahren dort Multibillionäre hin, um zu heiraten.
Ja.
Diese Bilder gehen um die Welt, wie der Herr Leonardo DiCaprio auf ein Vaporetto steigt. So wird heute Venedig verkauft.
Ja.
Der Rudolf von Alt ist dorthin gereist und hat dort am Canal Grande dieses herrliche Aquarell gemalt.
Ja.
Und der Umstand, dass es immer im Besitz der Albertiner war, bedeutet halt auch, dass der Zustand wirklich bemerkenswert ist. Also das bitte auf jeden Fall
nie gehangen,
anschauen.
Prachtvoll in der,
so, in der Farbe. So soll es sein. Und das wäre auch, und ich meine, ich frage dich ja dann ganz gern auch so nach, was würdest du mitnehmen aus dieser Ausstellung?
Ja.
Also um das müssten wir, wenn du das im Kopf hättest, dann müssten wir darum raufen.
Gut, aber ich würde es ja dir dann vererben, also wenn man nicht rauben müsste.
Also du darfst es mitnehmen und ich übernehme
dann. In 25 oder 50 Jahren will ich dann nochmal.
Ja.
Nein, aber also das ist so der Unterschied. Nicht? Es gibt eben Arbeiten, die sind, da ist eigentlich wurscht, was drauf ist. Es ist nur wunderbar, wenn Venedig drauf ist, weil es halt von einem wirklichen Großmeister des Aquarells gemalt ist.
Ne? Jetzt läuft die Ausstellung seit 27. Juni, also quasi mit Ferienbeginn, bis Ende August, 24. August. Ist also eine klassische Sommerferienausstellung.
Ja.
Mir gefällt dieser Gedanke. Wenn ich auch jetzt da so durchgehe, dann bekomme ich ja sofort Lust, da nach Italien zu fahren.
Mhm. Es wäre übrigens interessant herauszufinden, wie viel Prozent der Bilder, die da sind, haben mit Italien zu tun. Ich glaube, dass das auch ein unverhältnismäßig hoher Prozentanteil ist. Es ist zwar auch Ägypten und es ist zwar, glaube ich, auch Griechenland und es sind französische Geschichten und so weiter, aber Italien ist massiv vertreten. Ja.
Vielleicht zieht das ja auch darauf ab, weil ich meine, doch relativ viele Touristen, ja, wenn sie nach Europa kommen, die machen halt Wien, Rom. Davor vielleicht noch Prag,
dann fährt weiter nach Paris. Das hat mit der Grand Tour zu tun.
Das ist nach wie vor so ein bisschen, das klappert man dann ab.
Ja.
Nur blöd ist halt, wenn man zuerst in Rom ist und dann nach Wien kommt, dann
Wieso?
Naja, weil man dann sieht man vielleicht, was man hätte sich ja die Ach so, das man hätte man noch schauen können.
Man sollte
was
überall sein Italienurlaub in Albertina beginnen.
So ist es.
Das ist ein Appell. Also wer bevor er nach Italien fährt, in die Albertina fahren und sich diese Ausstellung anschauen. Mhm. Und sich dann vor allem dort anschauen, wie die Dinge vor 200 Jahren ausgesehen haben.
Ja, na gut, das ist also diese Cestius-Kapelle.
Cestius-Pyramide.
Cestius-Pyramide.
Ja.
Die steht ja heute mitten
in der Stadt. Genau. Aber Venedig zum Beispiel schaut halt genauso aus.
Ja, und ich meine, und Rom war ja, natürlich, ich meine, das ist ja, da liegen noch relativ viele alte Trümmer rum,
ja,
oder?
Ja.
Gut, sei es drum. Also ich glaube, die Ausstellung ist sehenswert. Man kann sie sowohl anschauen es sind natürlich fast nur Papierarbeiten, das ist ja auch etwas, wofür die Albertina steht.
Ja.
Was ich dich auch dann schon gefragt habe, ist da schon für dich die Handschrift, eine neue Handschrift zu spüren, eine des neuen Direktors?
Naja, wir haben doch schon... Also was mir gefällt, ist, dass da ein großes Museum sagt, jetzt machen wir Ausstellung mit den Beständen. Mhm. Und das hatten wir ja vor 3-4 Jahren war diese Familie Alt-Ausstellung. Mhm. Das hatten wir letztlich auch bei der Leonardo-Dürer-Ausstellung jetzt, mit wenigen Ausnahmen. Da waren schon einige Blätter von woanders, aber der wesentliche Anteil ist also eigen. Und das wird wahrscheinlich auch die Zukunft überhaupt der Museen sein. Mhm. Und begnadet oder gesegnet sind die Museen, die große Lager haben, weil es wird immer schwieriger werden, die Dinge zu transportieren, aus Versicherungsgründen, aus denkmalpflegerischen Gründen. Und ob das jetzt die Handschrift ist, ich glaube, es ist die Handschrift der Elisabeth Dutz, die eine große Fachfrau ist und die sich gut auskennt. Die hat auch den Kopien gemacht in der Albertina Modern. Unten eine Ausstellung, die sensationell war, auch, weil so viele, viele großartige frühe Blätter dabei waren.
Haben wir, glaube ich, aber auch besprochen hier, oder? Im Podcast. Ja, die Erinnerung verschwimmt, ich glaube schon.
Ja. Und ob das jetzt, das ist jetzt nicht richtungweisend für die neue Direktion, weil das ist eine Ausstellung, die man machen kann, wenn man sich im Haus auskennt und wenn man 2 Monate Zeit hat und wenn man ein bisschen Grips hat und sich eine gewisse Vorstellung, es war ja witzig, ich habe zum Beispiel noch nie vorher gesehen, Aquarelle von Goethe. Wir beide haben sofort erkannt, es ist gut, dass er Dichter geblieben ist oder Dichter geworden ist, weil er war, was die Zeit ja konnte, die Ausbildung der Leute war ja eine sehr umfassende. Sie haben also nicht nur tanzen gelernt und Französisch oder Italienisch, sondern eben auch zeichnen und aquarellieren. Und da ist er ganz gut. Aber natürlich, wäre er nur Aquarellist gewesen, würde heute niemand über den Herrn Johann Wolfgang Goethe sprechen.
Ja, oder nur vielleicht in einem Provinz.
Ja, aber spannend ist es trotzdem zu sehen, was er sieht und wie er sieht und was ihm gefällt. Nicht? Mhm. Diese Bistergeschichte, also diese, vielleicht Aquarell, nur in Graubraun und durchaus im Sinne Winkelmanns, diese stille Einfalt, edle Größe, da liegen dann halt so Säulen herum und entspricht ganz der Vorstellung der Antike, die man damals hatte. Ne?
Deswegen hatte er aber auch bei seiner großen Italienreise den Herrn Kniep mit dabei.
Ja, ein Profi.
Ein Profi dabei.
Ja, ja.
Der ihm vielleicht
ein bisschen gewusst, warum.
Ja. Naja, es ist ja durchaus ein Zeichen von Stärke, zu wissen, was man kann, aber auch vielleicht zu wissen, was man nicht so gut kann.
Ja.
Also da war er
schon. Und ich glaube, man sollte noch immer wieder sich das sagen, das war ja eine Zeit, die im Gegensatz zu unseren diese schnelle Reproduktion nicht kannte. Mhm. Also alles, was da zu sehen, was man aufheben wollte, um es zu sehen, musste mit der Hand gemalt werden oder gestochen werden oder sowas, damit dann eine Reproduktion angefertigt werden konnte. Das heißt, das Bild hatte eine ganz andere Bedeutung, eine viel wichtigere, als es für uns heute hat. Weil Bilder sind heute inflationär zur Verfügung. Jeder hat am Handy tausende Fotos, alle Schnappschüsse von jetzt Venedig oder Krumau oder Gramat-Neusiedl oder Hallstatt. Nicht? Und das war damals schon eine andere Situation. Also was wir gesehen haben, ist alles harte Arbeit.
Hat es dann auch eine andere Bedeutung? Weil also im letzten Raum der Ausstellung sind ein paar Blätter auch von Josef Szeleny.
Ja.
Shanghai.
Ja. Weltreise, ja.
Da war ich noch nie.
Ja.
Also ich kenne Shanghai nur von Bildern.
Ja.
Wenn man jetzt, ich meine, ich habe das Matterhorn schon einmal gesehen, ja. Zwar von der Distanz, aber da denke ich mir, okay, das kenne ich live.
Ja.
Können wir uns das Reisen ersparen? Ist die Welt so klein geworden, dass man sagen kann, okay, ich muss eigentlich gar nicht nach Shanghai oder
auf die Philippinen? Es gibt so Fernsehkonsumenten, die sagen, ich schaue mir das alles in Arte an. Mhm. Und das ist so wie Fußball im Fernsehen. Du siehst es sehr viel näher, sehr viel deutlicher und sehr viel bequemer, als wenn du im Stadion sitzt. Mhm. Das ist natürlich grundsätzlich eine Dummheit. Mhm. Hat aber was Wahres.
Ja, aber früher war das ja irgendwie so, da hat man gesagt, okay, die Künstlerinnen oder Künstler, es waren ja fast nur Künstler, reisen durch die Welt und bringen diese Welt nach Hause.
Ja.
Heutzutage kommt die sowieso nach Hause und wir haben fast jeder hat die Möglichkeit, sich die Welt anzuschauen.
Ja.
Oder ganz viele Menschen. Also ist es ja eigentlich ein bisschen ein Widerspruch. Ja.
Zeigen
oder zum Thema zu machen.
Ja, notabene waren dieses Nachhausebringen damals mit sehr viel Mühe verbunden. Mhm. Also Reisen war ja wirklich eine komplizierte Geschichte. Mhm. Das schwere Gepäck, das schwere Gewand, die nicht beherrschen der Atmosphäre, des Wetters und so weiter. Also dass die dann immer wieder Platz und Zeit gefunden haben, sich hinzusetzen und das dann zu notieren bzw. wirklich zu malen, ist schon wirklich bewundernswert. Wobei man sagen muss, bei vielen Dingen ist es ganz eindeutig, was auch in der Albertina zu sehen ist, dass die Blätter, die da jetzt an der Wand hängen, dann zu Hause in Wien im Atelier gemalt worden sind. Also bei den Alts zum Beispiel, die großen Aquarelle für die Guckkasten, die sind in Wien entstanden. Mhm. Oder wenn der Thomas Ender, er hat skizziert und hat dann zu Hause gemacht. Auch beim Szeleny wiederum, da hat man das Gefühl, das waren wirklich vor Ort, so Skizzen vor Ort. Gibt es auch vom Thomas Ender, gibt es auch vom Alt, diese erste Inventionsfreude.
Mhm. Ja. Gutes Stichwort, Rudolf von Alt. Wir haben ein bisschen diskutiert und wir diskutieren das jedes Mal, wenn wir vor diesen Altblättern stehen, wo J.Alt draufsteht und unterm Bild Rudolf von Alt. Ja. Steht. Ja. Ich weiß nicht genau, wann und wer diese genaue Händescheidung vorgenommen hat. Was man weiß, was ich zum Beispiel, oder was wir wissen, ist, die waren gemeinsam unterwegs.
Speziell bei den Frühen, in den 35, 36.
Genau.
Da waren sie miteinander unterwegs, haben für den Guckkasten auch, das Problem, glaube ich, ist das, der Kontrahent mit dem Kaiserhaus, mit dem Ferdinand, war der Alte Alt, der Jakob Alt. Mhm. Und man hat erwartet, dass der war ja damals auch der Berühmtere. Das muss man ja sagen. Also das Kaiserhaus hat das in Auftrag gegeben und der Chef der Partie war der Jakob Alt. Und der hatte zwei Söhne, den Rudolf und den Franz. Der Franz ist übrigens später erst, der ist glaube ich erst 21 geboren. Daher hatte bei Ablieferung dieser bedeutenden Blätter oder des großen Blätter
musste draufstehen.
Musste zumindest bei den ersten oder bedeutenderen musste Jakob Alt draufstehen. Mhm. Und jetzt hat sich aber die Kunstgeschichte mit diesen Blättern auseinandergesetzt und es gibt ganz eindeutig Blätter, wo zumindest der Rudolf mitgemacht hat und trotzdem steht Jakob drauf. Mhm. Und ich weiß jetzt nur nicht, ob sich die Entscheidung, die jetzt die Wissenschaft bis jetzt getroffen hat, was jetzt so ein Blatt ist, wirklich bis ins Letzte damit beschäftigt hat, weil ein paar Sachen sind ein bisschen irritierend.
Naja, ich sage jetzt mal so, die Händescheidung ist ja dann möglich, wenn eine Hand sichtbar wird, individuelle Hand.
Ja.
In diesen Guckkastenblättern, glaube ich, wenn er mitgearbeitet hat, der Rudolf, musste er sich den Vorgaben beugen und konnte seine Hand, die ja damals schon in anderen Blättern durchaus sichtbar war. Wir haben gesprochen über ein herrliches Neapelblatt von 35.
Ja.
Aber gerade dort, in dieser Zusammenarbeit, musste er einfach liefern. Das war ja Auftrag und da war die künstlerische Entfaltung vielleicht gar nicht so gefragt.
Ja, aber man sieht es zum Beispiel an den Staffagen. Nicht? Mhm. Also es gibt Blätter.
Es blitzt auf.
Ja, da geblättert, da hat man das Gefühl, okay, die Landschaft selber, die Bucht, das Wasser, da viele Dinge sind also etwas, den Jakob Alt zeichnet eine gewisse Härte aus, nicht? Also ein gewisses, auch zögerliches da manchmal. Und dann ist dort plötzlich eine Staffage dort, die brillant ist.
Anders ist, ja.
Ja, und das, also da lasse ich mich da reinstechen, wenn das nicht vom Rudolf war. Aber es gibt auch Blätter, die jetzt für den Rudolf moniert worden sind. Also es steht ja dort, ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, aber da steht Jakob Alt und dann steht drunter aber Rudolf von Alt.
Und es müsste eigentlich stehen Jakob und Rudolf von Alt.
Ja,
oder Familie
nicht,
Alt.
Ja, weil das nicht stimmt, dass das nur allein vom Rudolf ist. Ja. Dazu gibt es zu harte Partien und zu Ding. Aber die Altforschung ist, seit es den Alt gibt, Gott sei Dank, immer in Bewegung, sonst wäre es ja langweilig. Und ich denke, da gibt es noch einiges zu, ich will nicht sagen korrigieren, aber zu sich anzuschauen. Mhm. Und weil, das muss man sagen, wenn man in der Ausstellung war, ich glaube, die wirklich größte künstlerische Begabung, die dort sichtbar wurde. Ich meine, es ist ja auch ein Zeichner von Caspar David Friedrich und so weiter, aber das sind so uninteressante kleine Geschichten. Aber die größte,
da werden wir wieder Schläge kriegen.
Die größte künstlerische Kapazität, die da sichtbar wird, ist bei der ganzen Ausstellung der Rudolf von Alt. Oder hast du jemand anderen gesehen?
Nein, aber ich gebe natürlich zu bedenken, dass wir vielleicht ein bisschen eindimensional schauen. Also gerade so ganz am Anfang, die allererste Arbeit links, ein französischer, ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, das sind natürlich schon, also das sind schon tolle Sachen, die sich dort zeigen. Ich habe ein paar wirklich schöne Sachen gezeigt, aber ich finde auch, dass gerade wenn es darum geht, die sichtbare Welt zu dokumentieren auf Reisen, dass natürlich manche dann auch wahrscheinlich ein bisschen gehemmt sind. Und ich habe beim Rudolf von Alt das Gefühl, dass bei ihm geht das über dieses reine Abbild eben hinaus.
Ja.
Er hat dann, es ist dann eben, er macht ein Kunstwerk daraus.
Und dann kommt noch was dazu. Er hatte nicht den Auftrag im Hinterkopf, dass das Reproduktionsgrafik werden muss. Mhm. Und viele dieser Dinge sind gemacht worden, um dann zuerst als Umrissradierung, als Stich, später dann als Lithografie, vervielfältigt zu werden. Das hat er bei den Guckkastenbildern, diese Ambition hat er nicht. Er hat einfach die Freude an der Wiedergabe der inneren oder äußeren Wirklichkeit, sage ich jetzt einmal, um nicht das Wort wirkliche Wirklichkeit schon wieder zu strapazieren.
Du hast es jetzt gerade.
durch die Hintertür. Es geht auf den Adalbert Stifter zurück und es gibt also auch eine Wirklichkeit, die man nicht sieht, sondern die in der Gesetzmäßigkeit besteht und so weiter. Aber den Vorteil hatte der Alt oder so manche andere auch, die jetzt frei von der Leber wegwahlen konnten, dass wir bei vielen, die dort hängen, eine gewisse grafische Härte spüren oder eine zeichnerische Geschichte spüren, hat eben damit zu tun, und das muss man dann natürlich auch konzidieren, dass sie für quasi Vorlagen dann waren für Stichwerke. Mhm. Das war ja seit dem 18. Jahrhundert sehr üblich, dass eine Art Demokratisierung auch der Kunst durch die Reproduktion in Stichen, in aquarellierten Stichen, in später dann am Anfang des 19. Jahrhunderts noch im Herrn Senefelder in Lithografien sehr viel gemacht worden ist. Es hat auch der Alt später dann in den 40er und 50er Jahren viele Aquarelle gemacht, die dann gestochen worden sind oder lithografiert worden sind. Wir haben zum Beispiel jetzt eine wunderbare Ansicht, du weißt es, von Kurneuburg. Mhm. Da gibt es das Aquarell, das Original-Aquarell von Rudolf Alt. Mhm. Und dann gibt es bei, weiß nicht, bei wem das, beim Atari oder wem erschienen ist, der Stich danach. Mhm. Also daher auch
das dieser Unterschied. Das war jetzt eine Werbeeinschaltung.
Ja, wir sind ja auf der Welt auch, um uns in das richtige Licht zu stellen und das, was wir anbieten. Ja.
Nein, das ist natürlich auch so, weil wir natürlich, wir bewegen uns ja seit jetzt schon lange auch in diesem Gebiet, nicht? Wir haben ein sehr schönes, kleines Aquarell vom Thomas Ender, der Ausbruch des Vesuv.
Ja.
Würde auch sehr gut oder in diese Ausstellung
Brücke,
passen.
Oder die hölzerne Brücke in Ischl.
Ja,
haben wir jetzt auch von
Thomas Ender. Also für uns ist es schon so, vieles da drin ist uns nah.
Ja.
Und das macht es natürlich auch irgendwie schön. Und ich meine natürlich, also wir könnten wahrscheinlich auch bei uns in der Galerie, wenn man, ich weiß nicht, uns ab 2-3 Wochen Zeit gibt, könnte man auch eine schöne Fernweh-Ausstellung machen.
Ja, wenn man die Landschaft als Zentrum nimmt, ist schon richtig. Das ist schon richtig. Also mir fällt aber noch was anderes ein. Wir haben halt schon einen anderen Zugang. Ich glaube nicht, dass die Ausstellung jetzt in der Albertina unter dem Haupttitel, also wir wollen jetzt die Entwicklung der Kunst in der Landschaftsmalerei dokumentieren, unter diesem Titel organisiert worden ist, sondern da geht es um die Motive. Und wir haben halt immer durch unsere Vorliebe und so weiter immer wieder die Wertung der künstlerischen Potenz. Nicht? Also du wirst mir recht geben, nach dem Alt kommt dann relativ gleich der Thomas Ender. Nicht? Und dann interessanterweise, was ich gesehen habe, dieser Leander Russ, der hat mir auch sehr gut gefallen. Diese ganzen Kammermaler vom ob es der Kurk ist oder der Loder ist für den Erzherzog Johann, die haben auch ihren Reiz. Und dann gibt es welche, die staubtrocken die Geschichte runtermalen. Ne? Die, wo man das Gefühl hat.
Muss es auch geben.
Also der Herr Janscher zum Beispiel, der aber, glaube ich, alle diese Grafiken, all diese Aquarelle
schon vorbereitend,
für Druckwerke. Und dadurch ist es schon im Ansatz ein bisschen flacher als die illusionierende Malerei.
Also, für alle die da draußen, die im Sommer eine Italienreise planen, auf jeden Fall vorher in die Albertina gehen.
Genau.
Das macht Sinn. Ja. Da holt man sich nochmal ein Stückchen Freude und Motivation. Ja.
Und vor allem kann man dann vergleichen, wie schaut es damals aus und wie schaut es an, wenn ich dann runterkomme nach Bistum oder nach Neapel oder nach Rom oder nach, ja, wie hat sich das verändert? Ja. Ne? Venedig hat sich nicht viel verändert. Ja.
Also früher haben sich die Leute diese Bilder angeschaut, weil sie selber nicht reisen konnten. Und heute schauen sie sich an, um es dann vielleicht vor Ort direkt zu überprüfen.
Ja.
Ist super. Ja. Der Zugang ist ein bisschen ein anderer, aber, aber ich finde es trotzdem, ich finde es schön, dass diese Ausstellung auch in den Hauptsälen. Das ist keine versteckte Ausstellung, keine Schwindelausstellung, sondern dieser Ausstellung wird ein schöner Rahmen geboten.
Trotzdem jetzt erhobener Finger, ich verstehe nicht, warum es keinen Katalog gibt. Da wird in der Hauptausstellung, also in den 5, 6, 7 Räumen, wirklich eine Ausstellung mit, was weiß ich, 200 Bildern.
130.
130, mit 130 Bildern gemacht und dann gibt es keinen Katalog.
Kommt das einer?
Nein, ich weiß nicht.
Hast du unten im Shop gefragt?
Ich habe gefragt, es gibt keinen. Nur ein Ding. Und das finde ich eine Schande.
Was kostet so ein Katalog?
In der Produktion? Naja, wahrscheinlich mit 15.000, 18.000 kann man schon 2.000er Auflage machen, ne? Heutzutage. Also das hätte schon, oder soll es 20.000 sein, nicht? Aber das hätte schon, das hätte auch einen, wie soll ich einmal sagen, Dokumentationswert.
Ja, aber weißt du, da muss man natürlich, ich meine, es sind ja auch schöne Texte, also an der Wand stehen schlaue Texte, die sicherlich aus der Feder von der Elisabeth Dutz sind. Ja. Also wir wissen natürlich, wenn all diese Arbeit gemacht ist, und wir wissen natürlich auch, am 24. August endet die Ausstellung, am 25. August sind die Bilder wieder im Depot. Ja. Und dann bleibt von so einer Ausstellung nichts über. So Erinnerungen dieser Podcast, vielleicht die eine oder andere Fotografie, vielleicht wird sicherlich verankert wo irgendwo sein, aber so ein Katalog ist dann halt etwas, was einfach bleibt.
Ja.
Und das ist auch ein bisschen schade.
Ja, das stimmt.
Also vielleicht sollte man einfach grundsätzlich sagen, solche Ausstellungsprojekte auch nur dann zu machen, wenn man eben auch die, aber es ist wahrscheinlich auch immer eine Frage der verfügbaren Mittel.
Ja, die Kosten, die natürlich da sind.
Der Damien Hirst-Katalog hat wahrscheinlich zu viel Geld gekostet.
Ja, aber ich sage dir jetzt eins.
Sag es. Ich weiß, was du sagen willst, aber sprich es aus.
Mir ist diese unter Anführungszeichen altmodische Fernwehausstellung, ich weiß nicht wo, beim lieber als dieses Schnickschnack da.
Gut, dann enden wir jetzt mit dieser durchaus eindeutigen Position, obwohl wir über den Damien Hirst, also ich habe die Ausstellung noch nicht gesehen.
Ja, ich habe es gesehen. Ja. Der kann ja interessant sein, ich habe diese Ausstellung in Venedig gesehen, wo er diesen Fund.
Sind wir wieder bei Venedig,
ja. Sind wir wieder bei Venedig, wo er diesen Fund eines untergegangenen Schiffes komplett nachgestellt hat. Das war genial. Aber das ist der Schnickschnack. Gut. Also auf in die Albertina.
Auf in die Albertina.
Und sich beschweren, dass es keinen Katalog gibt.
Genau. Es ist, wenn die Folge online herauskommt, sind wir bei Mitte Juli.
Mhm. Das heißt noch genug 6 Wochen Zeit.
Ja. Ja. Und es ist wirklich, es ist dort klimatisiert. Es ist sehr angenehm. Und die Albertina ist immer einen Besuch wert. Dankeschön. Was man natürlich beim Urlaub machen auch nie vergessen sollte, ist, dass auch die schönste Zeit manchmal vorübergeht, weil die Zeit einfach schnell vergeht. Wir sind ja jetzt auch schon im, ich weiß nicht wievielten Jahr des Podcasts. Ich sehe nur immer wieder, wenn ich eine neue Folge hochlade, die Zahl, die steigt kontinuierlich. Wir sind irgendwie so bei 115. Und ja, wir planen auf jeden Fall weiterzumachen, also kein Ende in Sicht. Bedanken möchte ich mich wie immer bei Matthias Jakesic für die Produktion und bei Sarah Scherer für das zur Verfügung stellen ihrer herrlichen Stimme. Unsere Pläne sind ziemlich eindeutig. Wir werden jetzt in den kommenden 2 Episoden 2 Gespräche präsentieren können. Einmal mit Elmar Trenkwalder, einem Bildhauer aus Tirol, der sich vorwiegend mit großen Keramiken auseinandersetzt. Und zum anderen werde ich sprechen mit Manuel Kreiner, einem Kunstvermittler, den ich sehr bewundere. Das sind die beiden nächsten Folgen. Das sind die beiden Folgen, die euch durch den Sommer, wie sagt man so schön, begleiten werden. Und ja, was danach kommt, weiß ich auch schon, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Also, schönen Sommer euch allen da draußen. Bleibt uns gewogen. Macht vielleicht irgendwo einen Haken dran oder schreibt eine Bewertung. Das ist für uns nämlich total super. Und das Wichtigste ist, sprecht über den Podcast, empfehlt ihn weiter und also natürlich nur, wenn ihr wollt. Und wir hören uns demnächst. Ciao.